begrüße unbekannterweise das junge Ehepaar. Heute ist Hochzeit. Hochzeit ist Hochzeit. Warum ist eine Hochzeit eine so hohe Zeit? Warum feiern wir die Ehe als eine hohe Zeit? Wie man in das Leben als Mann und Frau eingeht, daran zeigt sich, was man von einem solchen Zusammenleben hält. Wer einfach mit dem anderen Geschlecht spielt und so in das Zusammenleben hinein stolpert, sagt damit, dass er nicht viel davon hält, auch nicht von seinem Gegenüber. Wir als mit Gott Versöhnte, mit unserem Schöpfer Versöhnte, wir wissen diese Einrichtung zu schätzen. Sie stammt ja aus der Zeit vor dem Sündenfall, aus dem Paradies. Und wir wissen zu schätzen, dass wir einander haben. Wir wissen, mehr oder weniger, was wir an dem anderen haben. Und wir feiern das Eintreten eines Zusammenlebens sehr formal, ganz ausdrücklich. Jetzt beginnt es. Nicht früher, nicht später, jetzt. Und daran nimmt die Gesellschaft teil. Das wird nicht privat getan, das wird in aller Öffentlichkeit getan, sodass jeder kontrollieren kann, wer verheiratet ist und wer nicht verheiratet ist. Die Ehe ist also in der Heiligen Schrift etwas sehr Bedeutsames. Und ich will nun dieser Frage ein wenig nachgehen von der Heiligen Schrift her, warum sie denn so bedeutsam ist, dass wir sie als eine Hochzeit, als eine hohe Zeit feiern. In 1. Mose steht geschrieben, in Kapitel 1, gerade auf dem ersten Blatt der Bibel: Gott schuf den Menschen, ihm zum Bilde. Das heißt, er war ein Bild von ihm und sollte es auch sein. Ihm zum Bilde schuf er sie, und damit sie ein Bild von ihm wären, schuf er sie. Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde Gottes oder im Bilde Gottes schuf er sie. Mann und Frau schuf er sie. Das heißt, als Gott die Zweigeschlechtlichkeit schuf beim Menschen, schuf er nicht nur Individuen, Einzelpersonen im Bilde Gottes, sondern er schuf eine kleine Gesellschaft im Bilde Gottes. So wie er eine Mehrzahl ist, so ist der Mensch, der in seinem Bilde geschaffen ist, sofort eine Mehrzahl. Und so wie Gott eine Einheit ist in der Mehrzahl, so ist diese Ehe als Bild von Gott eine Einheit. Wenn Gott den Menschen geschaffen hat zu seinem Bilde, dann ist jeder der beiden ein Bild von Gott für sich und sie sind es zusammen. Aber zuerst einmal ist der Mann ein Bild von Gott in seinem Wesen, in seiner Gestaltung, und die Frau ist ein Bild von Gott in ihrem Wesen, in ihrer Gestaltung. Keiner von ihnen ist vollkommen ein Bild von Gott. Jeder nur teilweise ein Bild von Gott. Aber jeder ist es als Individuum. Aber wenn sie in die Ehe eintreten, sind sie zusammen noch, wie gesagt, ein Bild von Gott. Und dazu kommt die Begegnung in der Ehe. Denn obwohl sie eins werden, sind sie dennoch gleichzeitig zwei. Und obwohl Gott drei ist, ist er dennoch einer, und wenn er einer ist, ist er dennoch drei. Und jeder dieser beiden in der Ehe, die ein Bild von Gott ist, begegnet dem anderen. wie das auch Gott in sich tut. Der Apostel Johannes berichtet uns im Johannesevangelium: Am Anfang war das Wort, und das Wort war nicht nur bei Gott, nach dem Grundtext war Gott hinzugewandt. Das ist die Ehe. Jeder ist dem anderen zugewandt, zwecks Begegnung, zwecks Miteinander. Und in dieser Begegnung geben sie ein Bild von Gott ab. In dieser Begegnung begegnen sie im anderen ein Bild von Gott. Und das verleiht das Miteinander Bedeutung. Der junge Mann, der hier vor uns sitzt, geheiratet hat, ist ein Bild von Gott. Und wenn seine Frau ihm begegnet, begegnet sie einem Bild von Gott. Und er begegnet in ihr einem Bild von Gott. Und die ganze Begegnung von heute bis zum Todestag ist immer wieder neu eine Begegnung mit dem Bild von Gott. Und das verleiht dieser Begegnung Bedeutung. Alles, was sie tun in dieser Begegnung, hat göttliche Qualität. Deshalb denken wir anders als die Welt. Die macht sich nichts daraus, zu begegnen und zu verlassen. Sie macht daraus ein Spiel, und bekanntlich ist Spiel nicht die Realität. Unsere Kinder spielen. Und sie tun, als ob sie Mütter und Väter sind, Wagen fahren, reisen, etwas machen, basteln. Aber es ist nicht die Realität. Aber wenn sie heranwachsen, dann kommt die Realität des Lebens. Die Ehe ist kein Spielzeug. Sie ist die Realität, ein Bild von Gott. Und das verleiht ihr Bedeutung. Und deshalb feiern wir sie. Deshalb dieser große Aufwand. Schon Tage vorher, Monate vorher, beginnt man, auf diesen Tag hin zu gehen. Weil die Ehe ein Bild von Gott ist, bringt sie jedem der beiden Freude. Weil die Frau ein Bild von Gott ist, bringt sie ihrem Mann Freude. Und weil er ein Bild von Gott ist, bringt er seiner Frau Freude. Und gerade beim Bringen dieser Freude in das Leben des anderen, da erlebt man die eigene Freude, die eigentliche Freude. Wir leben als Menschen nicht für uns selbst, sondern wir sind füreinander da. Und das ist, was uns froh macht. Das weiß die Welt nicht. Die denkt, sie wird froh, wenn sie sich selbst in den Mittelpunkt stellt. Der Himmel ist froh. Der Himmel ist ein Ort der Freude. Das macht die Bibel sehr deutlich. Deshalb sollen wir dorthin kommen, weil Gott will, dass wir froh werden. Die Ehe ist etwas Himmlisches, das auf die Erde gekommen ist. Und die Ehe ist Himmel auf Erden, ein Stück Himmel auf dieser unseligen Erde. Sie kommt aus der Zeit vor dem Sündenfall, und das ist ein Zeichen davon, dass wir nicht hier bleiben müssen, wo wir sind. Die Ehe ist ein Bild von dem, was kommt. Die Ehe ist also ein Abbild himmlischen Wesens und auch himmlischen Lebens, und deshalb hat sie so große Bedeutung. Etwas Zweites. Warum die Ehe so bedeutsam ist und warum wir hohe Zeit feiern, wenn wir Hochzeit feiern. Die Ehe nach der Heiligen Schrift, und zwar sind wir jetzt im Heilszeitalter. Wir haben vom Paradies gesprochen, von der Zeit vor dem Sündenfall, und dass das von heute noch von Bedeutung ist. Aber der Mensch konnte nicht so bleiben, und die Ehe wurde zerrüttet. Und da kam Jesus. Er hat nicht geheiratet. Er hat uns keine Ehe vorgelebt. Das überlässt er uns Menschen. Aber er wurde zum Opfer von Mann und von Frau und von Kind, damit wir wieder eine gesunde Gesellschaft führen könnten. Und jetzt verleiht er uns die Möglichkeit, das zu tun, Himmel auf Erden zu leben, ein Stück himmlischer Gemeinschaft hier zu erleben. Und das nennt die Bibel Gnadengabe, eine Gabe der Gunst, der Gnade Gottes. Gnade ist die Kraft, die Gott verleiht im Zeichen seiner Liebe. Aus Liebe schenkt er uns die Möglichkeit, etwas zu tun. Und die Ehe gehört zu den Gnadengaben, zu den Gaben des Heils in Christus, zu den Gnadengaben unseres Gerettetseins. Zu den Gnadengaben gehört zum Beispiel das ewige Leben, Römer 6, Vers 23. Die Sünde ist, der Tod ist der Sold der Sünde. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Luther übersetzt das nicht so, ich denke, Schlachter wohl, aber im Grundtext steht dort Gnadengabe. Was heißt das? Das ewige Leben ist ein Geschenk aus Liebe und macht es möglich, dass wir ewiglich leben in der Kraft Gottes bis in alle Ewigkeit. Die Bibel sagt aber nicht, dass nicht nur ewiges Leben eine Gnadengabe Gottes ist, sondern auch unser natürliches Leben. Die Sünde hat den Tod eingeführt, aber Jesus führt das Leben ein. Und wenn wir als sterbende Sünder zu Jesus kommen, verleiht er uns nicht nur ewiges Leben im Innern. Das körperliche Leben wird uns in dem Moment, wo wir gläubig werden, an Jesus Christus gläubig werden, nach 2. Korinther 1, wird es uns zur Gnadengabe. Es wird uns geschenkt, und zwar jeden Tag neu. Jedes Maß an körperlichem Wohlempfinden, Wohlbefinden ist ein Geschenk Gottes, eine Gnadengabe, eine Gabe aus Liebe, die eine Möglichkeit darstellt, für Gott da zu sein, zum Dienst. Und die Form dieses natürlichen Lebens ist ebenfalls eine Gnadengabe. 1. Korinther 7, Vers 7. Jeder hat seine Gnadengabe, sagt Paulus, der eine so, der andere so. Der eine bleibt ledig, der andere heiratet. Wenn er ledig ist und Christ ist, dann gibt Gott ihm in seiner Liebe die Möglichkeit, die Kraft, ein lediges Leben zu führen, was nicht leicht ist. Und wenn Gott jemanden so führt, dass er heiratet, und auch wenn er sich erst nach der Eheschließung verheiratet, dann wird ihm mit der Bekehrung seine Ehe, dann wird seine Ehe ihm zur Gnadengabe gegeben. Das heißt, zu einer lebenden Möglichkeit in der Ehe für Gott zu leben, was nicht leicht ist. Aber Gott macht das möglich. Nur Sünder heiraten, keine vollkommenen Leute, die gibt es nicht. Und es braucht die Gabe der Gnade Gottes, um vor der Welt zu zeigen, dies ist der Wille Gottes im Miteinander. So können wir ein Zeugnis sein. Und wir wollen beten, dass unsere jungen Freunde gerade in ihrem ehelichen Zusammensein etwas ausstrahlen von der Gnade Gottes und ein Zeugnis sind. Dies hat Jesus möglich gemacht. Die Gnadengabe ist eine Möglichkeit zum Dienst. Niemand ist für sich selbst da, der eine für den anderen. Und die Ehe ist eine wunderbare Gelegenheit, das auszuüben. Ein wunderschönes Übungsgelände für die Gnade Gottes. Hier lebt der Mann für seine Frau. Und hier lebt die Frau für ihren Mann, nicht für sich selbst. Und beide leben für den Herrn. Jeder lebt für den anderen und für den Herrn. Jeder lebt zuerst für den Herrn. Und dann ist es auch möglich, füreinander zu leben. Jeder hat die Gnadengabe, mit dem anderen auszukommen und nicht für sich selbst zu leben und nicht sich selbst an erste Stelle zu setzen. Und die Gnadengabe der Ehe und des natürlichen Lebens und des ewigen Lebens sind nicht die einzigen Gnadengaben, die unsere lieben Freunde jetzt haben. Als Christen haben sie schon andere Gnadengaben bekommen, mit welchen sie dem Herrn dienen dürfen. Die Frau hat ihre Gnadengabe und der Mann hat seine Gnadengabe. Und jeder hat seinen Platz im weltlichen Leben und im geistlichen Leben, im Gemeindeleben, im Reiche Gottes. Sie werden nicht nur für sich selbst leben, für einander und für ihre Familie, sondern darüber hinaus leben Christen für den Herrn und ihr Platz ist in der Gemeinde Jesu im Reiche Gottes, manchmal eher in der Welt für den Herrn als evangelistischer Tätigkeit, manchmal mehr in der Gemeinde, manchmal mehr in Wort, manchmal mehr in Tat. Die Gnadengabe Gottes bestimmt das und die Führung des Heiligen Geistes. Er ist also eine Gnadengabe unter anderen, mit welcher wir ihm dienen. Eheleute dienen jeder mit seiner Gabe. Ehe ist dazu eine tägliche Gnadengabe. Sie ist immer ein neues Geschenk, so wie unser natürliches Leben von Tag zu Tag anders aussehen kann, so kann es im Eheleben verschieden aussehen. Aber die Gnadengabe der Ehe ist eine Gabe, wenn auch täglich neu geschenkt, eine Gabe auf Zeit. Und damit müssen unsere jungen Leute damit müssen sie rechnen. Sie wissen nicht, wie lange sie einander haben. Einige haben sie nur ein paar Stunden gehabt, andere mehr denn 60 Jahre. Das bestimmt der Herr. Gnadengaben werden auf Zeit gegeben. Der Herr kann sie geben, er kann sie nehmen. In diesem Fall, wenn der Herr die Gnadengabe der Ehe nimmt, indem er den Partner nimmt, dann wird nicht nur eine Gnadengabe genommen, sondern sie wird ausgetauscht. Haben wir Witwen hier? Sind Witwer hier? Als ihr den Partner verloren habt, habt ihr nicht nur etwas verloren, die Gnadengabe der Ehe. Ihr habt eine neue Gnadengabe bekommen. Die Gnadengabe des Ledigseins ist eine ganz spezielle Gnadengabe. Eine Möglichkeit der Liebe Gottes als Einzelner zu leben. Es ist neue Gnade da, auf diesem Wege jetzt den Herrn zu verherrlichen und ihm in diesem Bereich, in diesem Rahmen zu dienen. Auch damit wollen unsere Freunde rechnen. Der Tod ist für uns Gläubige nicht eine große Tragödie, sondern ein Lebenswechsel, ein Wechsel im Leben. Zwar ist er sehr einschneidend, aber er ist nicht das Letzte. Die Gnadengabe ist wie die Gnade immer da. Und letztens, ein drittes. Warum feiern wir die Ehe? Warum machen wir so viel daraus, dass Leute zusammenkommen und ein Leben als Mann und Frau beginnen? Die Ehe ist ein Bild. Sie weist in die Zukunft, wie schon gesagt. Und sie ist so bedeutsam, weil sie etwas erzählt von dem, das eines Tages wir alle erleben werden. In der Offenbarung 19 wird geschildert in jauchzenden Tönen, was Gott einmal tun wird. Er wird uns ewiglich vermählen mit seinem Sohn, der das Lamm genannt wird, der uns erkauft hat mit seinem Blut. Und dieser, der uns erkauft hat, will nun ewiglich bei uns sein und uns bei sich haben. Paulus sagt, ich habe euch einem Manne verlobt. Einmal ist unser Leben als Gemeinde schon ein Bild von der Frau des Messias, aber andererseits sind wir wieder ein Bild, ist er eh ein Bild von der Bewährung der Verlobungszeit. Die Zeit der Verlobung ist eine Zeit der Bewährung, ob die Liebe auch wirklich unter diesen Verhältnissen bleiben kann. Es ist nicht eine leichte Zeit, eine Zeit der Trennung. Man wird zueinander gezogen, man hat sich das Ja-Wort gegeben, aber man darf noch nicht zusammenleben. Es ist schwer. Es war für mich und meine Frau schwer. Wir hatten nur wenig Zeit miteinander. Ich war auf Evangelisationstouren. Ab und zu kam ich dann wieder. Und wenn wir dann auseinandergingen, konnte ich zu meiner Verlobten sagen, wenn wir verheiratet sind, dann brauche ich nicht mehr wegzufahren. Dann bleibe ich zu Hause. Oh ja? Nee. Da beginnt wieder eine neue Bewährungszeit. Und in dieser Zeit, wo wir mit dem Herrn Jesus verlobt sind, erleben wir zwar seinen Trost und seine Gegenwart, aber wir sind noch nicht so bei ihm, wie wir es eines Tages sein werden. Und wir verspüren das und wir haben Not damit. Und wir sind aufgerufen, ihm die Treue zu halten. Und das ist vielleicht eins der größten Nöte gewesen in unserem Leben, von meiner Frau und mir. Die vielen Trennungen, langen Trennungen. Und dann vielleicht noch schwerer, die Trennung von den Kindern. Und da sind wir aufgerufen, uns ganz auf die Gnade Gottes zu verlassen, die ausreicht. So wie Gott uns führt, so soll es sein. Aber wir dürfen nicht es versäumen, uns an ihn zu wenden und die Gnade Gottes entgegenzunehmen. Das können wir versäumen. Und das habe ich versäumt, sehr oft. Und ich möchte unserem jungen Ehepaar raten, nehmt die Führungen Gottes an, so wie sie in unser Leben hineinkommen. Denn alles, was in unser Leben hineinkommt, ist von ihm. Und alles, was nicht in unser Leben hineinkommt, wird auch von ihm bestimmt. Das hätten wir gern manchmal. Aber er vorenthält es uns, weil er unser Leben bestimmt. Wir stehen hier in der Bewährung, in der Trennung. Aber eines Tages werden wir bei ihm sein. Und lassen Sie mich das noch zum Schluss lesen. Und ich hörte eine Stimme wie einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie das Rollen starker Donner, die sagte, Halleluja. Nur selten kommt dieses Wort vor im Neuen Testament. Aber hier gleich viermal. Gepriesen sei Jahwe, der ewig lebende Gott. Halleluja, weil der Herr, Gott, der Machthaber über alles, als König geherrscht hat. Lasst uns froh sein und jubeln und ihm den Ruhm der Herrlichkeit geben, weil die Hochzeit des Lammes gekommen ist und seine Frau machte sich selbst bereit. Und es wurde ihr gegeben, mit feinem, reinem und leuchtendem Linnen umgeben zu werden. Denn das feine Linnen ist die gerechten Handlungen der Heiligen. Und er sagte zu mir, schreibe, selige sind die, die zum Hochzeitsmahl des Lammes gerufen sind. Wir freuen uns, dass wir hier dabei sein dürfen. Wirst du auch dabei sein an jenem Tage? Bist du auch dort eingeladen? Eingeladen bist du. Hast du sie angenommen? Und wenn du sie angenommen hast, und es sind hier viele, die es getan haben, wollen wir aus der Gnade Gottes leben. uns bewähren, damit wir an jenem Tage dabei sind und die Liebe gekrönt werden darf mit dieser großen Feier, die mit großem Jubel stattfinden wird, großem Gesang, wie auch wir das tun, nicht wahr? Amen.